Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Immer eine Freude, dich zu sehen.
Oskar, kannst du nur zurückgeben. Bald sehen wir uns ja in echt, das freut mich.
Bald sehen wir uns in echt. Die letzte Folge hatten wir viel zu besprechen, deswegen heute unser Versprechen, es wird ein bisschen knackiger. Und ja, bald bist du hier, da freue ich mich schon drauf. Du kommst mich in München besuchen, wir haben ein paar tolle Gäste gefunden, Lust haben, mit uns zu sprechen. Also auch ihr könnt euch freuen, nachdem wir uns jetzt ein bisschen länger mit uns selbst beschäftigt haben, kommt wieder frischer Wind rein und wir freuen uns dann schon auf euer Feedback und auch wie immer, wenn ihr coole Leute kennt, schickt sie uns gerne. Wir freuen uns auch immer über Initiativbewerbungen, da kamen ja auch schon sehr coole Gespräche raus, also schreibt uns und wir freuen uns, wenn ihr auch Teil dieses Podcasts seid und ihn nicht nur hört, obwohl wir uns natürlich riesig freuen, dass ihr ihn hört. In dem Sinne, Paps, anschließend an die Folge letzte Woche, wir haben uns mit dem Tod von New Work auseinandergesetzt, haben uns gefragt, ist New Work tot, ist es nicht tot? Und ich finde, wir sind zu einem sehr guten Abschluss gekommen.
Haben keinen schwarzen Anzug angehabt, waren nicht auf der Beerdigung, genau.
Richtig. Und deswegen trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, sich die Frage zu stellen. Und da sind wir jetzt über einen LinkedIn-Post von dir, der sehr, sehr gut funktioniert hat, mal drauf gekommen, dass es gut ist, darüber zu sprechen. Wie hat sich unsere Arbeit, ja, natürlich letztes Jahr, weil letztes Jahr einfach ein riesiges Jahr des Umbruchs war, aber insgesamt in den letzten Jahren verändert. Und du hast da ja ein paar spannende Thesen rausgezogen aus dem Artikel, auf dem du es aufgebaut hast. Deswegen, ja, genau. Lass uns da mal heute knackig durchgehen.
Einfach. Genau, das war, da war ich in New York, habe irgendwie diesen Artikel gefunden und manchmal mache ich das ja auch bei Artikeln, dass ich sie einfach nehme und gucke, was machen die mit mir und wenn die mich richtig beschäftigen, dann mache ich auch mal einen Post dazu. Das war einer von Stephanie Fernandez, die hat eben die Frage gestellt, how did your work change in 2025? Sie hat sie an die globale HBR-Community gestellt und die erste These, die ich rausgezogen habe, ist, alle reden über KI, aber nicht alle erzielen Wirkung damit. Mhm. Wir sehen, dass KI vorhandene Qualitäten skaliert. Schlechte Dinge werden noch schlechter, gute Dinge werden noch besser. Dann Produktivität wird nicht bei denen erzielt, die alles mit allem rumprobieren, es andauernd machen, sondern die wirklich strukturiert rangehen, sich genau überlegen, welche Prozesse gucken wir uns an. Dann haben wir gesehen, viele Teams haben extrem viele Tools eingeführt, aber ohne klare Rollen, Entscheidungslogiken zu klären oder auch Prioritäten zu klären oder auch sowas wie Training anzubieten. Und KI führt zu viel, viel mehr Output, aber ersetzt nicht unbedingt Klarheit über Ziele, Wertbeitrag und Verantwortung. Und wer nur promptet und dem nächsten Prompt-Guru und der nächsten Prompt-Bibel hinterher
hängt in eine große Freude.
Wenn jemand sagt, poste das Wort sowieso und dann kriegst du meine Prompt-Bibel und dann haben das 5000 Leute gemacht, dann denke ich mir, ja, wow, ist das jetzt wirklich das, wo du besser weißt? I don't know.
Es kann ja manchen Leuten helfen, aber es ist meistens ziemliches Bullshit-Bingo, ja.
Die Frage, die ich dir stelle, wo siehst du gerade mehr KI-Aktivismus als echte Wertschöpfung und woran merkst du den Unterschied?
Ja, guter Punkt. Also meistens, was eben spannend ist, kann man Aktivismus von Wertschöpfung auch immer in Zahlen messen. Also es gab ja diese spannende Studie vom MIT, wo es jetzt auch wieder aktuellere Zahlen gibt, aber trotzdem war das eine gut aufgesetzte Studie, über die habe ich auch schon mal gesprochen, dass eben 92% der Unternehmen die KI-Projekte, die sie umgesetzt haben, noch keinen Return on Invest geschafft haben. Und von denen, die es geschafft haben, hat eben ein großer Teil sich externe Dienstleister, Expertinnen ins Haus geholt, um das Projekt zu leiten. Und das hat meiner Meinung nach nicht damit zu tun, dass jetzt dass das Wissen der Beratung der KI-Firmen so viel mehr Einfluss hat, sondern dass dann ein strukturierterer Prozess stattfindet. Also genau das, was du sagst. Ja, experimentieren ist sehr wichtig, aber ein strukturiertes Experimentieren. Also ganz am Anfang ist Experimentieren auch super, aber sobald es eben in konkrete Use Cases geht, in Tools, bevor man sich entscheidet, hey, sollen wir Copilot für die ganze Firma ausrollen, sollte man sich fragen, hat das einen Mehrwert? Es testet ein Team erstmal aus, benutzen wir die Agenten, kriegt das jeder irgendwie aufgesetzt? Wie groß ist der Unterschied zu den bestehenden Tools? Weil es ist ja auch nicht günstig. So, und KI mit dem Vorschlaghammer hat noch nie funktioniert. Es wird bis zur Superintelligenz auch nicht funktionieren. Deswegen ist es einfach wichtig, immer zu sagen, wir haben eine Struktur, wir haben einen klaren Weg nach vorne. Das ist unser erstes Leuchtturmprojekt. Wir gucken, dass das funktioniert, dass das skaliert und das geht ja dann auch in die Firma. Deswegen sehe ich eben alle in diesem Zwang, KI zu benutzen, aber die es tatsächlich dann wirkungsvoll einsetzen, ist es limitiert. Und man muss trotzdem auch da in die Zahlen schauen. Global sind es, glaube ich, 72% der Firmen oder 69% der Firmen, die sagen, dass sie KI nutzen. Und in Deutschland 32. Also auch da sind wir auch unter anderem aufgrund der Gesetze noch nicht so weit. Muss man so ein bisschen unterscheiden. Aber Wirkung sehe ich bisher auch kaum, wenn man ganz ehrlich ist. Kleine Teams, die sehr KI-native sind, die super prompten, die super Daten haben, sind natürlich meilenweit voraus, aber es ist ein Prozess, dahin zu kommen, vor allem mit großen und weniger agilen Organisationen.
Super. These 2. Arbeit wird immer lauter, das heißt, wir kommunizieren immer mehr und immer unklarer. Mhm. Wir haben immer mehr Kanäle und das führt nicht automatisch zu einer besseren Zusammenarbeit. Du kennst die Zahl, Microsoft hat gemessen, dass während Corona die Zahl der Meetings sich verzweieinhalbfacht hat oder die Zeit, die wir in Meetings sitzen, ist nicht dramatisch runtergegangen. Und viele verwechseln Sichtbarkeit mit Wirkung und Dauerkommunikation ersetzt bei vielen Entscheidungen. Aufmerksamkeit wird natürlich dramatisch dadurch fragmentiert und Fokus wird zu einem sehr, sehr knappen Gut. Und viele Organisationen haben Kommunikation skaliert, aber nicht die Orientierung. Das finde ich sehr, sehr schön. Und die Frage an dich ist, wann kippt eigentlich diese Dauertransparenz, Dauererreichbarkeit auf einen Kanal in produktive Überforderung? Und wer ist eigentlich dafür verantwortlich, Lautstärke wieder mal zu reduzieren? Einen Kanal abzuschalten.
Wichtiger Punkt. Also ich glaube, auch da ist es wichtig, sich die Zahlen anzuschauen. Ne? Also es ist vielleicht unromantisch, aber wenn man eben feststellt, hey, ich messe mal im ersten Monat des Jahres, wie viele Meetings ich mache oder einfach mal in einer Woche, wie viel Zeit kann ich aktiv mit produktiver Arbeit verbringen und das dann mal auf den Tisch zu legen. Ich habe das für mich selber auch eigentlich schon immer gemacht, seitdem ich arbeite, wenn ich merke, hey, meine Montage, Dienstage sind so zugeknallt, ich komme zu nichts. Ja, dann sitze ich hier halt auch nochmal am Samstag und mache was, weil ich sonst nicht mit meinen Themen hinterherkomme. Und das ist kein Zustand, in dem ich dauerhaft sein möchte. Das kann auch mal sein, das darf auch mal sein. Aber da ist ja eigentlich jeder Mensch dazu angehalten, selber zu schauen, wie viel Zeit kann ich produktiv arbeiten. Und ich glaube, für mich ist das Thema dieses Jahres, auch unser Freund Stefan Warnke, der uns hier seit der ersten Folge sehr lieb begleitet, hat eben auch mir meinen Tipp gegeben, du, aktive Pausen sind eigentlich so das A und O. Da müssen wir auch mal drüber sprechen, weil das merke ich. Wir sind ja beide so ein bisschen sehr leicht zu begeistern und abzulenken. Und ich lasse ja auch beim Duschen noch irgendwie Podcast laufen und Musik laufen, wenn ich morgens mit dem Hund gehe. Mittlerweile mache ich so bewusst mindestens eigentlich eine halbe Stunde am Tag, sei es der Hundespaziergang, sei es Kochen, irgendwas, wo ich aktiv keinerlei Einfluss habe, zusätzlichen. Und das ist, glaube ich, also bewusste Pausen, bewusste Fokuszeit, sich auch Blocker zu stellen, das auch bewusst zu kommunizieren und auch da wieder ein Verständnis für zu bekommen, dass eben Zeit, in der man es nicht irgendwie auf Social Media oder in Kanälen rumbrüllt, sondern aktiv an Dingen arbeitet, viel, viel wertvoller ist, als immer nur darüber zu sprechen, was man macht, sondern einfach zu zeigen, was man macht. Mhm. Und ich glaube, je mehr wir uns dahin orientieren, desto leichter verfallen wir in nicht diese Überforderung, sondern in Sinn.
Und damit hast du die Frage beantwortet, ohne sie direkt beantwortet zu haben. Wir sind alle verantwortlich dafür, die Lautstärke zu reduzieren. Nicht nur der wir uns selbst aussetzen, sondern auch vielleicht die, mit der wir anderen Schönes zukommen lassen wollen. Also wir alle haben eine Verantwortung, ja.
Voll.
Dritte These, Führung wirkt entweder oder sie wirkt nicht. Und der Stil ist eigentlich zweitrangig, ne? Es geht nicht um Stil, sondern es geht eher darum, ob sie wirkt. Und Wirksame Führung zeigt sich im Alltag, nicht im Leitbild oder in der Labeling, was ich für eine tolle Führungskraft bin. Gute Führungskräfte schaffen gerade in diesen unsicheren Zeiten Verlässlichkeit. Ne? Die können nicht alles wissen, die können nicht alles vorhersagen, aber sie sind verlässlich. Das heißt, Selbstführung ist ein guter Startpunkt. Sie reduzieren Komplexität, statt sie weiterzugeben ungefiltert. Und sie sind dabei, ja, sie gestalten Entscheidungsräume und sind nicht nur, indem sie platt motivieren wollen. Und Führung wird messbar an Energie, an Motivation, an Fokus und an Entscheidungsqualität im Team. Das fand ich einen sehr schönen Punkt. Und die Frage, woran merkt ein Team eigentlich ganz konkret, dass Führung funktioniert auch ohne große Worte? Was glaubst du?
Ja, ich glaube auch, das ist einfach Klarheit, ne? Also das, deswegen auch genau das, nicht Komplexität weiterzugeben und Überforderung weiterzugeben, sondern das aufzufangen und zuzuhören, was vielleicht dazu geführt hat. Ich glaube, da wird Führung immer diese Relevanz behalten. Für mich war letztes Jahr total spannend, weil, also, ne, ich habe viel eben auch vor Ort auf der Fläche Kundinnen und Kunden begleitet. Zum Teil war ich, dann hatte ich bei einem Event, durfte ich da vor 500, 600 Leuten sprechen. Und die Chefin hatte eine sehr, sehr geradlinige, klare Art zu führen, wie ich das so noch nicht gesehen habe, weil ich ja schon aus diesem Agenturberatungs-Bubble-Ding komme. Und klar hat man da vielleicht auf der Kundenseite mal hier den einen oder anderen deutlich hierarchischeren oder hierarchischere Führungskraft. Das ist meistens aber doch eher männlich geprägt, wenn man ehrlich ist. Und dann das mal zu sehen, wie positiv auch so eine klare Führung sein kann, die nicht, ja, wie beschreibt man es irgendwie höflich? Aber ich kenne eben Führung sehr stark aus diesem auf Augenhöhe, sehr wertschätzend. Das heißt ja nicht, dass es nicht wertschätzend ist, aber es war so sehr Wohlfühlatmosphäre, so wo ich beruflich groß geworden bin dabei bei Accenture. Und das war mega. Also ich vermisse es andauernd, weil wir einfach so einen Flow hatten, war unerreicht und super viel Spaß gemacht. Aber dann auch eben zu sehen, Führung muss nicht so sein. Ich habe ja schon oft über meine Chefinnen und auch meine Chefs gesprochen, die mich da wirklich geprägt haben, mir ganz tolle Sachen mitgegeben haben. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, in diesem Environment, ne, weil da eben auch sehr, also da gab es kein Homeoffice, da braucht es Klarheit. So, das zu sehen, hat mich total geflasht. So. Und das war für mich so, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, diese Frau ist eine großartige Chefin, weil ich es gespürt habe, weil ich es gesehen habe, weil ich gemerkt habe, wie sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen interagiert und schon auf Augenhöhe, aber mit einer Klarheit und einer Autorität, die gar nicht ausgesprochen war, sondern die da war. Ja. Sie war auch eben schon ein bisschen senioriger. Mega. Also deswegen, ich glaube, das ist einfach wirklich Klarheit und gerade dieses Thema in diesen maximal komplexen Zeiten, da nicht nur Entscheidungsräume, sondern auch Lösungsräume aufzuzeigen, auch wenn es nicht die eine Lösung gibt, aber genau auch diese Verlässlichkeit, von der du sprichst, das ist auf jeden Fall das und dafür gibt es verschiedene Arten zu führen. Das muss nicht immer so oder so sein. Ja, das ist eine gute Frage und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage, die sich jeder stellen muss. Und da kommen wir wieder zurück in dieses Stärkenthema. Ne? Was ist denn meine Stärke? Wie führe ich gerne? Führe ich gerne über eine empathische Art zu führen? Ich glaube, solange man sich da treu ist und echt ist in der Art, wie man führt, weil wenn man echt authentisch ist und echt eine starke Person ist und eben nicht jemand ist, der jetzt super einfühlsam ist, das ist nicht jeder, das ist ja auch okay.
Nein.
Aber wenn man authentisch in seiner Führung ist, dann ist es gute Führung, glaube ich.
Ja, schön. Super. Möchte ich gar nichts hinzufügen. Danke. These 4. Der Engpass ist der Mensch und nicht die Technologie. Und wir sehen ganz häufig, oder die Autorin hat ganz häufig gesehen, eben, dass Überforderung Leistung blockiert, und zwar mehr als Tools, die fehlen. Wir sehen immer wieder, dass psychologische Sicherheit eben kein Soft-Thema ist, sondern Produktivitäts- oder auch ein Nicht-Produktivitätsfaktor. Dann das fehlende oder andauernd wechselnde Prioritäten Dauerstress und auch so eine Art Reaktivität erzeugen, dass die Menschen nicht mehr aktiv ins Handeln kommen. Dann sehen wir, dass gute Kommunikation viel, viel Zeit spart und schlechte Arbeit vervielfacht, ne, weil man häufig in die falsche Richtung arbeitet. Und das sind Punkte, die ich sehr, sehr spannend finde. Und die Frage, also wir bleiben eigentlich im selben Themenfeld, warum investieren eigentlich Organisationen so viel in Tools und so wenig in Klarheit, Beziehung, echte Priorisierung und auch in Training? Ne? Also warum wird das immer versucht, mit Technik zu lösen?
Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Und auch das ist lustig, weil dieses Zitat oder diese These, der Engpass ist der Mensch, nicht die Technologie, das zieht sich sehr, sehr stark durch meinen Arbeitsalltag, weil, habe ich ja schon öfter drüber gesprochen, wenn man mal in der Entwicklung schaut, was möglich ist mit den richtigen Daten, mit den richtigen Tools und dem richtigen Toolstack, dann merkt man wirklich, der einzig limitierende Faktor im aktuellen Zustand ist der Mensch. So, und dann denken eben viele drüber nach, wie man Tools entwickelt, die den Mensch aus der Rechnung rausnehmen. Dass man eben sagt, okay, wir spielen den Menschen nur noch die Ergebnisse zu, die er braucht, aber führen ihn eigentlich gar nicht mehr an das Verständnis und an die Tools ran. Und ich glaube, das funktioniert vielleicht, aber es ist viel zu kurzfristig gedacht. Weil eben genau das Thema ist, dass man gerade nicht sparen sollte und sich den Weg vereinfacht, zu sagen, ja, mein Gott, ob die das jetzt verstehen oder nicht, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Und Hauptsache es gibt irgendwo diese Effizienzen. So, weil, also das ist ja dystopisch. Ich glaube, dass jeder Mensch einen riesigen Beitrag zur aktuellen Transformation beitragen kann. Da sprechen wir immer wieder drüber, dass eigentlich ältere Menschen viel, viel besser diese KI-Tools nutzen können, weil sie so viel mehr Kontextwissen haben und so viel mehr Erfahrung, dass sie einbringen können, dass der limitierende Faktor da eben oft auch ist, dass diese Menschen nicht auf ein Level gebracht werden, dass sie effektiv damit arbeiten können. Du bist ja das beste Beispiel, ne? Also das ist, man muss dir mittlerweile vielleicht mal hier und da einen Hinweis geben, aber du bist ja komplett selbstständig in deiner Arbeit, wie du diese Tools einsetzt, egal welche technischen Tools. Und ich kenne genug Leute, ohne da jetzt wertend zu sein, aber die in deinem Alter sich aktiv dagegen wehren, ihre klassische Arbeit irgendwo ins Digitale zu überführen, weil es nicht im Jobvertrag steht, dass man einen Rechner benutzt, dass man sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, irgendwas mit Digitalisierung zu tun zu haben. Da bist du das krasse, krasse Gegenstück dazu.
Ja, ja.
Und trotzdem glaube ich, dass man jeden Menschen da auch hinbekommt, wenn man sich die Zeit nimmt zuzuhören und eben weggeht von diesem Dauerstress und dieser Reaktivität, von der du gesprochen hattest. Und da ist natürlich psychologische Sicherheit ein absoluter Produktivitätsfaktor und viele der Dinge, die wir besprechen, würden dazu führen, dass es leichter wäre, den Menschen nicht mehr als Engpass zu sehen und dass der Mensch auch kein Engpass mehr wäre. Aber das ist eben auch diese Grundsatzfrage, die wir in der letzten Folge uns gestellt haben. Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Aber wie ist dein Gefühl? Was ist so für dich der größte Faktor, der da erfolgsversprechend ist in dem Kontext?
Ja, also du, ich glaube, dieses, für mich ist so ein bisschen dieses, dass wir eigentlich aus unseren eigenen Stärken kommen sollten. Das ist, glaube ich, mein zentraler Erfolgsfaktor, ne? Dass du wirklich guckst, was sind eigentlich die richtigen Wege, wie du dir Themen erschließt. Und ich glaube, die würde ich sehr stärkenorientiert machen, weil, so wie du gesagt hast, nicht jeder ist empathisch, aber Menschen brauchen Empathie. Das heißt, wenn ich das nicht habe, wie kann ich es erzeugen? Ja, kann ich als Teamlead oder als CEO, der nicht empathisch ist, gucken, dafür sorgen, dass ich trotzdem Gefühl dafür kriege, wo meine Leute sind. Ne? Da brauche ich halt Menschen, die mir dabei helfen. Fragetechniken, die mir helfen. Rituale, die mir helfen. Und ich glaube, dieses von den Stärken herkommen, das abzugleichen mit den eigenen Werten, den eigenen Sinn töpfen, also das hilft immer, um daraus dann abzuleiten, okay, wo bin ich eigentlich richtig, was sind eigentlich die richtigen Themen, mit denen ich mich beschäftige und wie kann ich meine Rolle, die ich aktuell habe, damit bestmöglich erfüllen. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber ich glaube, das ist so mein Zugang, den ich über die letzten Jahre immer weiter versuche zu leben, ja.
Und ich glaube, der Faktor Kommunikation darf da auch nicht zu kurz kommen, ne? Also ich meine, wenn man sich auch mal anschaut, von dem, was gesprochen wird, man kann ja noch so viele Vorträge und Learnings und alles Mögliche anbieten. Wenn am Ende nur 2% von dem ankommt, was gesprochen wird, muss man schon ziemlich viel wiederholen. Und das ist auch okay. Aber da muss man sich auch dessen bewusst sein. Und wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über diese eine Forschungsarbeit von einer meiner Studentinnen, die bei mir ihre Bachelorarbeit geschrieben hat, dieses Thema generationale Kommunikation. Dass man eben schauen muss, wenn die Dinge ankommen, gibt es unterschiedliche Formen und Wege. Und es gibt nicht one size fits all bei diesen Training, bei diesen Ansprachen. Sondern wenn man wirklich will, dass eine Message ankommt, muss man eben auch auf diese individuellen Bedürfnisse Rücksicht nehmen.
Total. Und ich habe dazu, das ist so spannend. Ich bin ja ein großer Freund von Masterclass. Das Abo, und das kündige ich auch nicht, selbst wenn ich manchmal mehrere Monate gar nicht gucke, weil ich es auch unterstützen möchte. Habe jetzt wieder angefangen, weil ich mir mich jetzt, ich hatte so eine Phase jetzt, wo ich sehr stark immer, wenn immer ich Zeit hatte, abgerutscht bin in so eine YouTube-Shorts.
Ganz gefährlich. Ganz Alter, gefährlich.
So gefährlich. Und ich habe da nachher nur noch, ich war wieder nur in Trumpistan gemischt Gott. Mit den amerikanischen Late-Night-Talkern. Das ist dann natürlich am Anfang wahnsinnig funny und da merkst du, irgendwann merkst du, bist süchtig. Das habe ich jetzt heute radikal aufgehört oder gestern und habe gesagt, jetzt, wenn immer ich das möchte, also A, versuche ich es ein bisschen anders zu machen, dann wieder Masterclass. Und da gibt es ein ganz kurzes Ding, eine Stunde, das ist eher fast wie so eine Art Best-of, wo dir erst in 20 Minuten erklärt wird, wie du gut öffentliche Auftritte gehen, dann in 20 Minuten, wie gut Führung geht und so, aber richtig gut, also richtig gut. Und ich will mal ein Beispiel nennen aus dem ersten, dieses 20 Minuten, wie gehen öffentliche Auftritte, hat einer der Contributor gesagt, also er hält einmal im Jahr mindestens so eine Speech an der Schule. Also diese typischen Reden, so eine, ne, wie an Unis gehalten werden am Ende des Semesters oder so. Und er sagt, er stellt vorher immer Fragen, wenn er an Schulen geht. Wie hoch ist die Quote der Leute, die dort freies Mittagessen kriegen? Weil ihm das sagt, wie viele arme Kinder sind da? Wie hoch ist die Dropout-Quote? Also ganz viele Fragen, um genau zu verstehen, wer da eigentlich sitzt. Mhm. Da sitzen da irgendwie Mädchen, die aus schwierigen Umfeldern kommen. Dann redet er anders mit denen, als wenn das irgendwie jetzt alles Kids von Tech-Bros sind, die alle 100.000 Euro Schulkosten von ihren Eltern bezahlt. Das fand ich super gut, so genau zu gucken vorher, wer ist eigentlich meine Zielgruppe. Und das hat mich erinnert, weil du gerade gesagt hast, ne, also wenn ich wissend, wer da sitzt, wenn ich eine Ansprache halte als CEO im Jahr, dann wirklich auch mal zu gucken und zu sagen, ich spreche nicht nur alle gleichzeitig an, sondern ich spreche dann vielleicht meine Boomer einmal gezielt an, genau. Warum wir sie noch brauchen, warum sie wichtig sind. Und die Neuen, denen wir versprochen haben, sie brauchen nicht mehr ins Büro zu kommen, sich dann nochmal zu entschuldigen, zu sagen, das haben wir vielleicht falsch eingeschätzt. Wir wollen trotzdem aber, dass ihr...
So.
Genau, ja, sehr gut.
Genau, das ist cool. Es. Ja.
Sehr gut. These 5. Also, ich kriege kein Geld von Masterclass, aber ich finde es geil. Ja. Also, wenn man Netflix leer geguckt hat, Masterclass.
Qualität über Quantität ist sowieso kurz vorm Content, frittiert euch das Gehirn. Ja. Ich bin ja auch schwerst abhängig von YouTube Shorts. Man kann es aber in den Einstellungen, hat mir mein Praktikant gezeigt, löschen, dass einem nicht mehr angezeigt wird.
Was wird einem dann nicht mehr angezeigt?
Shorts. Kannst du.
Ach, gar nicht?
Ja, ja.
Oh, wow.
Das kann ich dir gleich zeigen nach der Aufnahme.
Ja. Gut, These 5. Sicherheit und Planbarkeit sind keine Konstanten mehr in unserem Leben. Ne? Das, was wir früher hatten, ich habe ein PhD gemacht, wunderbar, ich brauche jetzt nur noch 30 Jahre Karriere, alles gut, nein, vorbei. Was heißt das? Karrierepfade sind viel brüchiger, Erwartungen werden diffuser. Mhm. Das hat zur Folge, dass sich Loyalitäten auch verschieben, weg von Organisationen hin zu Sinn, Lernen, Stabilität im Inneren, also im Idealfall. Ne? Also die das machen, haben, glaube ich, einen Vorteil. Anpassungsfähigkeit wird wichtiger als langfristige Planung. Und Resilienz heißt auch, beweglich zu bleiben, ohne seine Identität aufzugeben. Und Führung muss natürlich weiterhin Halt geben, aber ohne irgendwie Sicherheit vorzugaukeln oder zu versprechen. Ne? Also psychologische Sicherheit heißt nicht, dass ich dir verspreche, du wirst deinen Arbeitsplatz behalten. Das kann ich gar nicht. Aber psychologische Sicherheit heißt, ich werde für dich da sein, egal was ist. So.
Und das halt ernst meinen. Ne?
Und das ernst meinen, genau.
Und nicht nur als irgendwie.
So, und jetzt kommt die große, große Abschlussfrage. Was bedeutet eigentlich berufliche Sicherheit heute, besonders für eine Generation, die im Dauerwandel aufwächst?
Ja, für mich ist berufliche Sicherheit, dass ich mir mein Haus auf dem Land, meine Hühner und meinen Garten leisten kann und danach meine Ruhe habe. Aber das Lustige ist, ich sehe es auch bei all meinen Freunden, dass es für uns alle das gleiche Thema ist, dass Sicherheit eine Unabhängigkeit ist. Ich habe so viele Freunde, die jetzt gerade, das erzähle ich dir nochmal in Ruhe, wer und wie und warum, aber die in super sicheren Jobs waren, mega viel Kohle verdient haben, die aber eigentlich alle sagen, ich möchte nicht mehr ein Teil dieser Branche sein, weil diese Branchen dann zum Teil eben auch absolute Schattenseiten haben. Und ja, auch das Thema dann irgendwie großes Gehalt nicht mehr so ein großes Thema ist, wie ich möchte Wert stiften und ich möchte ja, möchte auch einfach mehr Sicherheit in dem, dass ich das, was ich tue, langfristig tun möchte. Nicht, dass ich das für immer machen muss, aber dass eben, ja, Leute zum Teil jetzt 10, 12 Jahre ihre Arbeit gemacht haben, aber sich die Grundsatzfrage stellt, in so wilden Zeiten, ist es das, was ich den Rest meines Lebens machen möchte? Und ja, das Lustige ist auch viele Freunde, die sagen, ey, ich wollte meine Kids immer in der Stadt großziehen, jetzt sagen, nee, ich will aufs Land, ich habe keinen Bock mehr auf den Wahnsinn. Also ich glaube, es ist, klar, ist jetzt auch vielleicht meine Bubble, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl habe, dass wir alle Sicherheit auch im Sinn suchen, entweder in dem, was wir gründen, wie wir uns beruflich neu orientieren, und absolut verschiebt sich da Loyalität hin zu sich selbst, dass man sich selbst loyal ist und seinen Werten loyal ist. Und ja, natürlich ist das schwierig, aber wenn eben auch das Gefühl ist, dass genau das nicht der Fall ist, dass Organisationen eine echte Loyalität für einen haben, ja, klar, verschiebt sich da auch das eigene Bild. Und ich glaube, die Anpassungsfähigkeit ist für uns alle das A und O. Also vielleicht hat die Boomer-Generation noch die finanziellen Mittel, um das auszuhalten, wenn wir weiter gegen die Wand fahren. Aber ohne Resilienz, die wir uns erstmal aufbauen müssen, wird es ganz schön schwierig, uns an die Permakrise, in der wir sind, die wir auch erstmal nicht absetzen werden, weiter irgendwie Halt zu haben. Und jeder muss da seinen eigenen Ausweg finden. Du, ich hab mein Weiher, ich merke jetzt auch gerade wieder, wo du sagst, YouTube Shorts, habe ich auch letztes Jahr gemerkt. Ich bin zum Teil, wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, ich glaube, ich hatte es auch schon mal im Podcast gesagt, im Hundespaziergang dann ans Handy und habe YouTube Shorts angeschaut. Ich sagte, du Arschloch, also was bringt dir das jetzt? Sei auch froh, dass du einen Hund hast, dass du in der Natur bist, und fuck you. Also da war ich wirklich einfach nur enttäuscht von mir selber, und ich merke abends eine Stunde vorm Schlafen, Gerät aus, Buch lesen, da schallern die Endorphinzentren nochmal ganz anders.
Ja, ja.
Also das ist sehr schön. Das ist für mich auf jeden Fall so ein Thema, was mir total jetzt geholfen hat. Da muss, glaube ich, jeder seins finden.
Ja, also wenn ich dir die Schlussfrage stelle, was lassen wir 2026 Post weg, dann...
YouTube-Shorts.
Sehr gut.
Und dennoch gibt es gute YouTube-Shorts. Ich habe gerade einen gefunden, ganz kleiner Account, der irgendwie zeigt, wie man jeden Fisch der Welt zubereiten kann. Ich bin absolut Chefskiss.
Nein, ich finde, ich glaube, ich will YouTube-Shorts überhaupt nicht verdammen. Ich finde...
Bewusst.
Aber dass man es bewusst, dass man zum Beispiel sagt, ja, am Tag mal 10 Minuten. So. Ja. Aber nicht einfach, wenn man nichts vorhat. Nicht, wenn der Kopf gerade sagt, ich bin jetzt gelangweilt, dann nicht, bitte.
Genau, sondern darum geht es ja. Wenn der Kopf muss mal aktiv gelangweilt sein, die Gedanken müssen schweifen, sonst kommt man nicht mehr auf gute Gedanken.
So, mein Freund, wir sind unter den 30 Minuten geblieben. Wie cool ist das?
Haben wir auch versprochen, finde ich gut.
Ja.
Hat Spaß gemacht. Wir haben viele spannende Gäste versprochen. Das Versprechen werden wir einhalten. Und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt mit dem, was wir hier so machen, dann gebt uns gerne 5 Sterne, schreibt uns was Nettes. Das macht uns die Woche, aber macht ihr. Deswegen vielen Dank dafür. Und empfehlt es vielleicht einem Freund, einer Freundin, Kollegen. Und dann sehen wir und hören wir uns hoffentlich ganz bald, spätestens in 2 Wochen, in der nächsten Folge von Summer Meets Boomer.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Tschüss.